Das Internet ist für uns alle Neuland. Diese Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel sorgte seinerzeit für enorme Belustigung. Die Aussage stammt aus dem Jahr 2013 und viele unterstellten der Kanzlerin damals, sie sei vom Internet etwas überfordert und sie wisse gar nicht, dass es längst zu unserem Alltag gehört. Tatsächlich hatte Merkel recht, denn in einem besonderen Punkt war das Internet damals tatsächlich Neuland, bei der Regulierung. Und in den vergangenen Jahren haben wir alle gesehen, was es bedeutet, wenn Regierungen Einfluss auf das Internet nehmen. Sie sorgten dafür, dass Inhalte zensiert werden, sie übten Druck auf kritische Stimmen aus und sie bauten ganze Systeme aus Wachhunden und Anklägern auf. Der neueste Vorstoß kommt jetzt von Landesmedienanstalten, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen und Bayern. In einem öffentlich gewordenen Papier geht es um die Steuerung sozialer Medien. Der Plan ist wohl, Plattformen wie TikTok, YouTube oder X zu zwingen, ihre Algorithmen zu verändern, zugunsten von Angeboten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Dazu begrüßen wir den Medienforscher Professor Michael Mayen. Herr Mayen, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Dieser Text aus dem Hause Landesmedienanstalt Bayern wimmelt von Fachbegriffen, die erschließen sich oft erst auf dem zweiten Blick. Wir versuchen das mal zu übersetzen. Der Public-Value-Ansatz solle von einer angebotsbezogenen zu einer inhaltsbezogenen Logik weiterentwickelt werden. Was bedeutet das?
Ja, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück und sage mal erstmal was zu den Landesmedienanstalten. Das sind ja eigentlich Lizenzierungsbehörden gewesen für den Privatfunk in den 80er Jahren geschaffen. Behörden, die bis heute von uns bezahlt werden müssen, von denen, die sich dem GEZ-System noch nicht entzogen haben. Da gehen 35 Cent pro Haushalt und Monat in diese Behörden. Das macht insgesamt 160, 170 Millionen Euro im Jahr. Das sind also schon gewaltige Behörden, an deren Spitze Karrierebeamte stehen. In Bayern ist Thorsten Schmiege seit 21 Chef und der kommt über das Bayerische Wirtschaftsministerium und die Staatskanzlei, wenn man so will, aus dem Herz der CSU-Machtzentrale in diese Behörden. Die sind mit dem Medienstaatsvertrag vom November 2020 auch zuständig geworden für alle Internetangebote, für alles, was im Journalismus im Netz läuft, ohne dass man sich einer der großen Selbstkontrolleinrichtungen, sagen wir dem Deutschen Presserat, angeschlossen hat. Seitdem wird unter sehr vagen Gesichtspunkten, journalistische Sorgfalt ist da das Schlagwort, geprüft, ob Angebote, sagen wir, wie Alexander Wallasch, der ja gerade ein Verfahren laufen hat, multipolar oder apolut, ob die Wahrheit mit der gebotenen Sorgfalt geprüft haben. Da steht also ein Riesenapparat relativ kleinen Online-Journalisten gegenüber und triezt diese mit Verfahren. Das läuft also seit 2020. Seit 2022 haben wir eine Liste mit Angeboten, die einen besonderen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung leisten. Das ist die Übersetzung von Public Value. Die sollen auf Smart-Fernsehern zum Beispiel in Apps bevorzugt werden. Dieses neue Papier geht noch einen Schritt weiter, fordert von Digitalplattformen, dass sie Angebote, die einen Stempel von diesen Landesmedienanstalten bekommen, bevorzugt anzuzeigen, am besten sogar durchgesetzt mit einer Quote.
Also verstehe ich das richtig? Im Moment ist es so, wenn ich einen Smart-Fernseher habe und da gibt es drei Apps, die eine kommt vom Kontrafunk, die andere kommt von News und die dritte kommt von der ARD, dann wird die von der ARD prominenter angezeigt als die anderen beiden.
Ja, ganz genau. Da gibt es sogar eine Reihenfolge, die man im Internet finden kann. Also was muss sozusagen auf der Startseite zu sehen sein und was kann dann weiter hinten auftauchen? Servus TV war interessanterweise in dieser ersten Liste von 2022 auch als ein Public-Value-Angebot gelistet, also das bevorzugt anzuzeigen. Und jetzt geht es aber bis runter zum einzelnen journalistischen Magazin, sagen wir sowas wie Report oder Monitor. Die werden dann sicherlich einen Public-Value-Stempel bekommen und werden dann bei entsprechenden Suchen im Internet bevorzugt angezeigt. Das heißt, dass so Sachen wie den Kontrafunk nur noch Leute finden werden, die tatsächlich danach suchen, die wissen, dass es den Kontrafunk gibt, dass dort Interviews laufen, die interessanter sein können als das, was öffentlich-rechtliche oder die großen privaten Medienkonzerne zum Beispiel anzubieten haben. Das wird dem normalen Menschen nicht mehr angezeigt. Insofern haben wir dann ein staatlich kuratiertes Medienangebot, denn wir wissen, dass bei Google und anderen Suchmaschinen die meisten nicht über die erste Seite hinausgehen. Wenn da also lauter Public-Value-Angebote auftauchen, wird man anderes gar nicht mehr finden können.
Also einerseits auf den Startseiten, wenn ich jetzt YouTube öffne, werden mir ja Sachen vorgeschlagen. Andererseits ja aber auch, wenn ich swipe. Also bei TikTok wischen sie einfach bloß von unten nach oben und dann kommt das nächste Video. Und dann soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass man da beispielsweise ARD sieht.
Ja, das ist die Idee, die diese Medienwächter haben. Insofern haben wir da einen neuen Schritt. Wir werden eine Zweiklassengesellschaft haben von journalistischen Angeboten, wertvolle Angebote und weniger wertvolle Angebote.
Wer entscheidet denn im ersten Schritt, welche Unternehmen, welche Medien diese wertvollen Angebote produzieren?
Wenn dieses Papier der Landesmedienanstalten Wirklichkeit wird, das muss ja erst noch hinein in den digitalen Medienstaatsvertrag. Das ist das Konstrukt, an dem die Länder gerade basteln. Wenn das also Wirklichkeit wird, dann werden die Landesmedienanstalten entscheiden. Das haben sie ja bei Smart TV und Apps auch schon getan. Diese Behörden mit ein bisschen mehr als 1000 Mitarbeitern, politisch besetzt, in den Aufsichtsgremien besetzt von den Landesparlamenten, die sind also noch sehr viel stärker am Start dran, als dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, wo ja immerhin noch ein paar Kontrolleure von außen kommen konnten, um den Staatsfunkcharakter ein bisschen zu kaschieren. Und da wird also letztlich der Staat darüber entscheiden, welches Angebot wertvoll ist und welches so weit unterdrückt werden muss, dass es kaum noch zu finden ist. Ich meine, damit wird letztlich eine Praxis legalisiert, eine Praxis offiziell, die ja ohnehin schon läuft. Über den Digital Services Act haben wir heute schon Shadowban-Verfahren, die zum Beispiel Hinweisgeber oder Faktenchecker einsetzen, um Angebote, die nicht dem herrschenden Narrativ entsprechen, eher weiter hinten zu listen. Das ist eine weiche Form der Zensur, denn die Sachen sind ja weiter da. Man kann sich also als Alexander Wallasch, als Kontrafunk, als Multipolar nicht beschweren, dass man gelöscht worden sei, aber man wird halt nicht mehr gefunden. Insofern ist das schon perfekt gemacht, wenn man denn digitale Medienumgebungen in seinem Sinne kontrollieren möchte.
Der Vergleich zum DSA ist ganz hervorragend, denn es wurden ja Trusted Flagger ernannt. Trusted Flagger sollen Social Media mitregulieren, indem sie Desinformationsinhalte melden. Hate-Aid ist in Deutschland ein Trusted Flagger beispielsweise. Jetzt bei dieser neuen Debatte, wenn es um die Inhalte geht, soll es ebenfalls Flagger geben. Und die Flagger sind die Medien, die vorher von den Landesmedienanstalten ausgewählt wurden. Also beispielsweise ARD oder ZDF, möglicherweise auch RTL, möglicherweise auch Radio Potsdam. Und die sollen dann die Inhalte selber beflaggen. Die sollen dann also selber markieren, das ist jetzt ein Inhalt vom gesellschaftlichen Mehrwert. Habe ich das richtig dargestellt?
Ja klar, so ist das in diesem Zwei-Seiten-Papier der Landesmedienanstalten vorgesehen, was aber jetzt, glaube ich, eher nur ein Detailaspekt ist. Man muss den größeren Rahmen nochmal zeichnen.
Nein, das ist kein Detailaspekt. Ich sage Ihnen, warum ich genau darauf hinaus möchte, dass es kein Detailaspekt ist. Erstmal kommen die Landesmedienanstalten und sagen, RTL ist ein Flagger, die dürfen das markieren. Dann müssen sie aber in den redaktionellen Ablauf reingehen. Und dann kann es ja sein, dass ein Volontär oder ein Praktikant vielleicht sogar oder ein politisch geprägter Redakteur entscheidet, was ein gesellschaftlicher Mehrwert ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht keine Lappalie, wenn ein einfacher, politisch gefärbter Redakteur darüber entscheidet, was ein Bürger sehen kann.
Und letztlich wird die Hoheit darüber bei den Landesmedienanstalten bleiben. Ich sehe also eher das Problem daran, dass eine politische Behörde darüber entscheidet, welche Art von Journalismus wertvoll ist und welche nicht. Dass das Ausflaggen dann in den Medienanstalten selber erfolgt, ist meiner Meinung nach eher ein Detailaspekt. Insofern macht es das, was ohnehin schon da ist, über diese Trusted Flagger, die Sie erwähnt haben, Hate-Aid zum Beispiel oder Respect in Baden-Württemberg, macht es das nochmal ein Stück offizieller. Diese sogenannten NGOs werden ja letztlich auch vom Staat alimentiert, sind also letztlich auch staatlich gewünschte Hinweisgeber, staatlich gewünschte Zensoren. Ich wollte vielleicht nochmal auf den Hintergrund hinweisen, den Kampf um Definitionsmacht und Deutungshoheit, der ja läuft, seit das Internet für alle zugänglich geworden ist. Ich empfehle da vielleicht das Buch Der Wahrheitskomplex von Norbert Hering, das gerade erschienen ist. Norbert Hering zeigt, dass dieser Kampf um die Köpfe der Menschen ein militärisch-geheimdienstliches Projekt ist und dass Deutschland da in Europa einer der Vorreiter gewesen ist, angefangen mit Heiko Maas, damals noch Justizminister, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja letztlich ein Vorbild für den Digital Services Act gewesen ist von 2017, bis hin zu dem, was wir jetzt gerade am Beispiel der Landesmedienanstalten diskutieren. Also Deutschland hat da in Europa Maßstäbe gesetzt, die von anderen übernommen worden sind. Maßstäbe, die man mit sehr großer Kritik betrachten muss.
Es heißt ja in diesem Papier, hier geht es um eine demokratische Kernfrage. Und man kann es ja auch von einer anderen Sichtweise sehen. Im Moment ist es so, dass Inhalte ausgespielt werden von den Internetgiganten. Und der Vorwurf lautet immer, dass die Internetgiganten auf Polarisierung setzen, auf Dramatisierungen und deswegen den Menschen dramatische Inhalte ausspielen und Sachen, über die sie sich aufregen. Das ist ja auch nicht demokratisch, wenn man das bei den Internetgiganten lässt.
Die drei Adjektive in diesem Arbeitspapier lauten ja desinformierend, polarisierend und lediglich aufmerksamkeitsstark. Vielleicht liegt in diesem letzten Adjektiv der Schlüssel. Das, was die Menschen interessiert, soll offenbar nicht mehr ausgespielt werden. Das schließt an Thilo Jung an, der ja vor 2 Jahren auf der Republika gesagt hat, dass der Journalismus den Menschen das präsentieren soll, worüber die Bevölkerung informiert werden soll. Nicht das, was nachgefragt wird, sondern das, was man wissen soll als Bevölkerung. Das hängt dann letztlich am Demokratiebegriff. Hier wird ja in diesem Papier mit unserer Demokratie gespielt, ohne dass das Adjektiv unser da auftaucht. Für mich bedeutet Demokratie, dass wir alle mitentscheiden dürfen, mitreden dürfen, wenn es um die Bedingungen unseres Lebens geht. Dafür müssen wir alles sehen. Brauchen wir Informationsfreiheit, müssen wir alles sehen, was am Ende zur Meinungs- und Willensbildung beiträgt. Wenn bestimmte Dinge ausgeschlossen werden, weil sie von einer politischen Behörde nicht für wertvoll gehalten werden, dann habe ich ein Problem damit.
Was meinen Sie denn als Medienforscher, wie die Nutzer darauf reagieren werden? Mir fallen da 2 Reaktionen ein. Erste Reaktion: Jetzt wird mir jetzt zwangsweise wieder irgendein ARD-Beitrag eingespielt, interessiert mich ja gar nicht. Oder 2. Reaktion: Dadurch, dass immer wieder solche Beiträge von Mainstream-Medien eingespielt werden, ändert sich wirklich was im Kopf des Nutzers und der denkt sich, ach, so ist die Welt also.
Ja, wir haben ja 2 Gruppen von Nutzern. Wir haben eine aktuelle Studie aus der Schweiz, die sagt, dass 46% der Erwachsenen Leit- oder Staatsmedien meiden, wo immer es geht. Die kommen also ohnehin nicht mehr mit diesen Angeboten in Berührung. In Österreich und in Deutschland wird sich die Zahl nicht sehr groß unterscheiden. Und die anderen, die über 50%, die heute noch Tagesschau sehen, die Regionalzeitungen abonniert haben, für die wird sich gar nicht sehr viel ändern. Die werden ohnehin nicht auf Seiten wie den Kontrafunk oder Multipolar oder Apolut und Nachdenkseiten kommen, würden sich eher wundern, wenn auf ihrem Gerät plötzlich etwas auftaucht, mit dem sie so noch nie konfrontiert worden sind. Letztlich geht es bei dieser Ausweitung der Kontrollbefugnisse der Landesmedienanstalten darum, den Teil des Publikums zu beschützen, der im Moment noch von den Staatsmedien bespielt wird. Dass diese Menschen nicht durch Internetsuchen auf Angebote stoßen, die sie irritieren könnten, die sie zum Nachdenken bringen könnten.
Im Moment handelt es sich um ein Konzeptpapier. Wie wahrscheinlich ist es, dass sowas wirklich kommt?
Ja, dass dieses Konzeptpapier an Apollo News gelangt ist, zeigt ja, dass es Machtkämpfe gibt, dass der Machtblock nicht so geschlossen ist, wie man oft vermutet. Da gibt es also Leute, die das verhindern wollen und deshalb das Papier an eine interessierte Redaktion weitergegeben haben. Dass wir jetzt darüber sprechen, zeigt, dass die Öffentlichkeit beginnt, sich damit zu beschäftigen. Und am Ende ist so ein Gesetzgebungsverfahren natürlich immer auch von den Reaktionen in der Bevölkerung abhängig. Man testet bestimmte Dinge aus, spürt den Reaktionen nach und schaut dann, ob man das in ein Gesetz wie den digitalen Medienstaatsvertrag tatsächlich so hineinbringen kann. Und wir haben einen großen Interessenten, die Landesmedienanstalten, die ja sonst nichts mehr zu tun hätten, wenn sie nicht auch für die digitale Medienwelt zuständig wären. Die Lizenzierung des Privatfunks, die Überwachung des Privatfunks, all das spielt ja heute in der neuen Medienwelt so gut wie keine Rolle mehr. Früher musste man schauen, dass bei RTL nicht irgendwie zu viel nackte Haut zu sehen war, dass bei Sat.1 nicht irgendwelche Witze gelaufen sind, die dem guten Geschmack hätten widersprechen können. All das spielt ja heute keine Rolle mehr. Also man könnte diese Behörden eigentlich abschaffen. Mich wundert ohnehin, dass wir alle eigentlich eine Behörde bezahlen müssen, die der Staat für nötig hält, dass es eine Aufsichtsbehörde gibt und zwingt uns über den Rundfunkbeitrag dazu, zur Finanzierung beizutragen.
Entscheiden Behörden künftig mehr darüber, was wir im Internet sehen? Greifen sie zu auf die Algorithmen von sozialen Medien? Darüber sprachen wir mit dem Kommunikationsforscher Professor Michael Mayen. Herzlichen Dank.
Dank Ihnen.